الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles lobt gebührt Allah. Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, denn jede Neuerung ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum. Wir sind immer noch, wie in den letzten, einige der vorausgegangenen Freitagspredigten, immer noch bei denjenigen Sachen, die am jüngsten Tag geschehen werden, an diesen Geschehnissen. Und wir versuchen, möglichst reell diese Geschehnisse am jüngsten Tag darzustellen, in etwa der Reihenfolge, wie die Gelehrten es erwähnt haben. Und es gibt manche Geschehnisse, die andere Gelehrte vor den anderen setzen. All dies ist aber sekundär. Liebe Geschwister, wir haben am letzten Mal den Hadith, man nennt ihn auf Arabisch Hadith al-Shafa'a, vorgetragen oder teilweise erwähnt. Dieser Hadith nennt man der Hadith der Fürsprache. Es geht um die gewaltige Fürsprache von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith, den möchten wir noch einmal kurz zusammenfassen. Der ist eigentlich an sich ein sehr langer Hadith und deswegen fassen wir ihn in 5 bis 6 Punkte zusammen. Der erste Punkt ist, dass die gläubigen Menschen am nächsten Tag sich Sorgen machen, aufgrund des Zustandes, in dem sie sich befinden. Jeder von ihnen steht im Schweiß gemäß der Sünden, die er begangen hat. Manche stehen im Schweiß bis zu ihren Fußknöcheln, die anderen bis zu den Knien, die anderen bis zu den Oberschenkeln und so weiter und so fort. Und die Leute machen sich Sorgen, weil es unglaublich heiß ist, die Sonne scheint auf sie. Nur diejenigen, die gespendet haben und die Allah, für die Allah möchte, werden im Schatten Allahs sein. An diesem Tag gibt es nämlich keinen Schatten außer seinem. Sie treffen sich, die Gläubigen, und fragen sich, was sollen wir tun, damit dieser Tag endlich ein Ende findet. Denn dieser Tag, da hat ein Ausmaß von 50.000 Jahren, wie Allah es im Koran direkt gesagt hat, in Surat al-Ma'arij. Und die Leute wollen endlich, dass dieser Tag beendet wird. Sowohl die Gläubigen, damit sie ins Paradies gehen, als auch die Ungläubigen, damit endlich dieser Tag ein Ende findet. Sie treffen sich und einigen sich darauf, zu Adam a.s. zu gehen. Adam, warum gehen sie zu ihm? Weil er der Vater der Menschheit ist und weil er der erste aller Propheten ist und somit Vorzüge genießt, die kein anderer genießt. Doch Adam a.s., liebe Geschwister, wird sich entschuldigen und sich nicht trauen, Fürsprache bei Allah einzulegen. Und als Argument wird er vorbringen und sagen, ich habe damals von einem Baum gegessen, von dem ich nicht hätte essen sollen. Geht deswegen bitte zu Nuh, zu Noah a.s. Und dieser Aspekt vom Hadith interessiert uns besonders am heutigen Tag. Und zwar der Aspekt, dass die Propheten sich entschuldigen und sich nicht trauen und sich nicht bereit fühlen, solch eine Aufgabe für die Menschheit zu übernehmen, aufgrund einer Sünde, die sie begangen haben. Eine einzige. طبعا ذكرت إبراهيم عليه السلام نسيته ولكن كله معروف لكم إن شاء الله. فنوح عليه الصلاة والسلام آدم عليه الصلاة والسلام entschuldigt sich aufgrund einer einzigen Sünde, die er begangen hat. Er hat ein einziges Mal etwas gegessen, was er nicht hätte essen sollen. Im Gegenzug, liebe Geschwister, manche Muslime leben in diesem Land und ernähren sich, Gott bewahre, tagtäglich von Sachen, die sie nicht zu sich nehmen dürfen. Und ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran wortwörtlich gesagt hat, und esst nicht von dem, worüber Allahs Name nicht erwähnt worden ist. Denn dies ist Frevel. Allah hat uns verboten, von Fleisch zu essen, worüber Allahs Name nicht bei der Schlachtung erwähnt worden ist. Und dennoch gehen manche Menschen und kaufen sich das Fleisch in ganz normalen deutschen Supermärkten ein und ernähren sich tagtäglich davon. Und nicht nur sich selbst, sondern auch noch ihre Kinder, die Armen, die nichts dafür können. Und so wachsen sie und sie wächst ihr Körper auf mit Fleisch, das sie nicht hätten zu sich nehmen dürfen. Nuh a.s., der zweite Prophet, zu dem sie gehen, der Grund, warum sie zu ihm gehen, ist, weil er der erste Gesandte Gottes ist. Das heißt, der erste Rasul. Nach Adam a.s., 10 Jahrhunderte lang, gab es nur den Tawhid, gab es nur den Islam. Es gab niemanden, der jemand anderes angebetet hat, außer Allah. Aber irgendwann dann hat sich das eingeschlichen und so war Nuh a.s. der erste Gesandte Gottes, der die Menschen wieder zum richtigen Weg leiten sollte. Aber auch dieser wird sich nicht trauen zu sprechen, denn er hat etwas getan, was er hätte nicht tun dürfen. Er sagt, er erzählt, dass damals, als Allah subhanahu wa ta'ala ihm angeordnet hatte, ein Schiff zu bauen, weil die Flut kommen wird und sein Volk versenken wird, hat Allah subhanahu wa ta'ala nur versprochen, dass er seine gesamte Familie, seine gesamten Angehörigen erretten wird. Als es allerdings dann so weit war und die Flut kam und sein Sohn ebenfalls ertrunken ist mit den anderen, die ertrunken sind, hat dann Nuh a.s. seine Hände zu Gott erhoben und gesagt, O Herr, du hast mir doch versprochen, dass du meine Angehörigen erretten wirst. Und mein Sohn gehört doch zu meinen Angehörigen. Aber du bist der Weiseste aller Weisen. Und Nuh a.s. war sich bewusst, dass es nicht sein kann, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Versprechen nicht hält. Und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt ihm diesen Dua übel. Er sagt zu ihm, dein Sohn gehört nicht zu deinen Angehörigen. Denn der Grund ist ganz einfach, dass die Angehörigen, von denen Allah subhanahu wa ta'ala spricht, sind nicht die Angehörigen aus Blutsverwandtschaft oder Verschwägerung oder sonst was, sondern das sind die Angehörigen aufgrund des Iman. Und so sind die gläubigen Menschen alle eine Familie. Und Allah hatte ihm versprochen, seine gläubigen Angehörigen zu retten. Warum sollte er jemanden retten, der Muschrik ist und nicht auf einen Propheten gehorcht, nur weil er verwandt mit dem Propheten ist? Nicht mal Abu Talib nutzt es etwas, dass er mit dem Propheten verwandt war. Nicht mal nutzt es etwas, obwohl er sogar ihn verteidigt hatte, eine Zeit lang. Auf jeden Fall bereut Nuh a.s. das sofort, genauso wie Adam seine Sünde danach sofort bereut hat und Allah hat ihre Reue akzeptiert und angenommen. Und trotzdem schämen sie sich. Wie kann jemand, der Prophet ist und Gesandter Gottes ist, etwas tun, was Allah subhanahu wa ta'ala missfällt? Und sie gehen dann zu Ibrahim a.s. Und Ibrahim a.s. wird sich ebenfalls entschuldigen, denn er hat 3-mal die Unwahrheit gesprochen. Einmal, als er, ihr wisst, sein Volk hatte ein Ritual, dass sie das Fleisch, was sie für ihre Götzen geopfert haben, bei ihren Götzen hingelegt haben. Und dann sind sie aus der Stadt raus oder aus dem Dorf raus und haben abgewartet, bis diese Götzen dieses Fleisch gesegnet haben. Dann kamen sie zurück und haben von diesem Fleisch gegessen. Aber Ibrahim a.s. hat gesagt, ich bin krank, ich möchte bitte zu Hause bleiben. Und so ist das so, sind die ganzen Dorfbewohner aus dem Dorf raus, außer Ibrahim ist zurückgeblieben. Und er hat natürlich dann die Möglichkeit ausgenutzt und hat sich gedacht, das ist jetzt die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, dass diese Götzen keine wirklichen Götter sind. Und so hat er alle Götzen zerstört, zusammengeschlagen, klein Holz draus gemacht, bis auf den Großen von ihnen. Und als dann die Leute kamen und gefragt haben, wer hat denn das mit unseren Göttern gemacht? Dann sagte Ibrahim, das war der Große da, fragt ihn doch, wenn er reden kann. Und dann haben sie sich natürlich eingesehen, ich kenne die Geschichte, die ihr im Koran nachlesen könnt. Wie dem auch sei, war das natürlich nicht die Wahrheit. Er hat es selbst zerstört, aber er hat es den großen Götzen in die Schuhe geschoben. Damit die Leute eben darauf aufmerksam werden und sehen, dass es einfach ein Stück Holz ist. Der sogar von seinem eigenen Vater geschnitzt worden ist. Die zweite Lüge, die er gesagt hatte, war, als er nach Ägypten, als er nach, Entschuldigung, das war schon die zweite Lüge, einmal, dass er krank war, zweitens, dass er gesagt hat, der Große war. Und die dritte war, als er nach Ägypten gekommen ist und seine Frau gehörte zu den schönsten Frauen überhaupt. Und dann hat er eben den Leuten gesagt, dass es seine Schwester ist, weil er wusste, dass der Pharao jeden Menschen umbringt, um auch zu einer bestimmten Frau zu gelangen. Und wenn er der Ehemann dieser Frau ist, dann gibt es keinen drinnen, außer dass er umgebracht wird. Und deswegen hat er einfach gesagt, ich bin der Bruder von ihr. Und er meinte damit den Bruder im Glauben, weil sie waren die einzigen beiden, die an jenem Tag Allah gedient hatten. Es gab keine Muslime auf der Welt außer sie. Wenn sie gestorben wären, wäre der Islam ausgelöscht. Und insofern hat er sich diese Notlüge erlaubt, was auch legitim ist. Aber trotzdem schämt er sich am jüngsten Tag, Fürsprache einzulegen für die Menschheit, aufgrund dessen, die sie begangen hat. Das sind drei Lügen. Gott bewahre, wie viele Lügen wir hinter uns haben. Und das waren Notlügen. Notlügen, für jede dieser drei Lügen würde heutzutage jeder Gelehrte sagen, das war in Ordnung. Und die vierte Aktion ist, dass sie, oder die fünfte, sechste, dass sie dann zu Isa a.s. gehen und auch Isa a.s. dann die Geschichte wird sich entschuldigen. In manchen Überlieferungen wird auch erwähnt, warum, unter anderem bei Imam al-Tirmidhi in seinem Jami'. Er sagt, a.s., Isa entschuldigt sich und sagt, ich kann keine Fürsprache einlegen, weil ich neben Allah angebetet worden bin. Als würde er uns mitteilen wollen und sagen, meine Aufgabe war es, den Leuten den Tawhid beizubringen. Und meine Aufgabe war es, die Leute vor dem Schirk zu warnen. Und sie haben es nachher trotzdem getan, also habe ich meine Aufgabe nicht richtig erfüllt. Und damit, liebe Geschwister, wir nicht in diesen gleichen Zustand geraten, sollten wir unsere Aufgabe auch den Deutschen hier gegenüber erfüllen, indem wir ihnen den Islam beibringen, indem wir ihnen, liebe Geschwister, den Islam so rüberbringen, wie er wirklich war, sodass keiner von ihnen eine Ausrede hat zu sagen, warum habt ihr uns den Islam nicht beigebracht. Dieses Ereignis, von dem hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam profitiert. Er sagte dann zu seinen Anhängern, zu uns, insha'Allah, verherrlicht mich nicht so, wie die Christen den Sohn der Maria verherrlicht haben, sondern sprecht Allahs Diener und sein Gesandter. Und deswegen sagen wir im Gebet immer, ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Gesandter, das heißt, man muss ihn glauben, man darf ihn nicht der Lüge bezichtigen, und er ist sein Diener, das heißt, er darf nicht angebetet werden und nicht über diesen Status erhoben werden. Und trotzdem, wie ihr wisst, gibt es Menschen, die nach der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn angefangen haben anzubeten. Genauso wie Isa alaihi salatu wasallam angebetet worden ist, vielleicht nicht in dem Ausmaß, Allah weiß am besten, aber auch dies ist geschehen. Und nicht unbekannt ist es für viele Geschwister unter uns, besonders die Geschwister, die viel mit türkischen Geschwistern zu tun haben, ist, dass manche der Imame, wenn das Gebet, wenn die Iqama ausgerufen wird, sagen sie Al-Shafa'a, ya Rasulallah. Und dieser Ausdruck auf Deutsch bedeutet nichts anderes als O Gesandter Allahs, ich bitte dich um deine Fürsprache. Und das ist eine große Form des Schirk. Denn die Fürsprache darf nur von Allah subhanahu wa ta'ala erbetet werden. Wenn du die Fürsprache von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben willst, dann musst du das tun, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von dir verlangt hat. Zum Beispiel, immer wenn der Adhan fertig ist, sagst du Allahumma rabba hadihi al-da'wah al-tamma wa salatu al-qa'ima bis zum Ende diesen Dua. Dann wirst du die Schafa'a von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommen. Aber wenn du ihn anbetest im Dua durch Dua, dann wirst du es auf keinen Fall bekommen, weil die Schafa'a ist nur für Leute, die eben Muslime sind, bis auf wenige Ausnahmen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an jenem Tag wird sich nicht entschuldigen dafür. Er wird nicht sagen, oh Herr, ich habe zu wenig getan hierfür. Nein, wird er nicht, weil er hat es den Leuten mitgeteilt und hat ihnen gesagt, verherrlicht mich nicht so wie die Christen Jesus verherrlicht haben, sondern spricht Allah ihn als sein Gesandter und insofern ist er aus dem Schneider. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird dann sich niederwerfen vor seinem Herrn und der Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm Lobpreisungen beibringen, die er vorher nicht kannte. Und dann wird der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach einer bestimmten Zeit seinen Kopf erheben und wird sagen, O Herr, meine Gemeinde, O Herr, meine Gemeinde, O Herr, meine Gemeinde. Und es wird zu ihm gesagt werden, Muhammad, bring ins Paradies diejenigen von deiner Umma, die keine Rechenschaft ablegen müssen. Sie sollen durch das rechte Tor ins Paradies eintreten und sie haben auch das Recht auf alle anderen Tore. diese Leute, die ins Paradies eintreten werden, sie werden eintreten, liebe Geschwister, ohne bestraft zu werden. Und auch brauchen sie keine Rechenschaft ablegen, im Gegensatz zu den anderen, die für jede Sünde, die sie begangen haben, Rechenschaft ablegen. Der Gesandte Allah sagte, der Mensch wird am jüngsten Tag keinen Schritt weitermachen oder darf seinen Platz nicht verlassen, bis er nicht folgende Fragen beantwortet hat. Zu diesen Fragen gehört, was hat er mit seinem Leben gemacht? In was hat er seine Lebenszeit investiert? Was hat er mit seinem Geld gemacht? Woher hat er es erworben? Ja? Und diese Menschen brauchen diese Rechenschaft nicht ablegen. Der Gesandte Allah sagte uns, dass es 70.000 sind. Und nicht nur 70.000, alhamdulillah, denn 70.000 sind sehr wenige, wenn wir uns betrachten, dass die Freunde des Propheten schon über 100.000 sind. Er sagte 70.000 und pro 1.000 sind es nochmal 70.000. Also kannst du 70 mal 70.000 multiplizieren, hast du noch eine weitere Zahl. Und dann sagte er, das Beste von allem, er sagte, und noch einmal drei Hände voll von meinem Herrn. Das Allah subhanahu wa ta'ala selbst wird nochmal drei Hände voll befreien von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und ins Paradies eingehen lassen, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft zu werden. Und das ist die Tür der Barmherzigkeit, durch die wir Allah bitten, eintreten zu dürfen. Ansonsten ist das keine Sache von Willkür, sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns mitgeteilt, wer diese Gruppen von Menschen sind. Das sind nämlich Leute, die nicht abergläubisch sind, Leute, die keine Ruqya verlangen und noch andere Eigenschaften, die den Rahmen jetzt sprengen wird. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala für uns und euch um Wohlbefinden an jedem Tag und dass wir zu diesen Menschen gehören dürfen, die ins Paradies eingehen dürfen, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft zu werden, denn er ist der Al-Abamah und er ist der Barmherzige und er ist derjenige, der uns an diesem Tag unsere Dua erhört. Und vergesst nicht, dass am Freitag immer nach dem Asr-Gebet bis zum Maghrib-Gebet, das heißt bis zum Sonnenuntergang, da gibt es eine Zeit, liebe Geschwister, in der Allah subhanahu wa ta'ala die Bittgebete jeden Dieners akzeptiert. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Erfolg verleiht, in dieser Stunde ihn anzubeten. Denn er ist derjenige, der uns den Erfolg verleiht, und er ist derjenige, der dazu imstande ist. وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ